Dankeschön. Gott baut sein Haus und er baut seine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwinden. Heute werde ich über den Fall Babylon sprechen, den zweiten Teil des Jesaja-Buchs betrachten auch. Wir sind in der Endzeit, wir gehen auf die Ewigkeit zu und ich werde über die Ewigkeit sprechen. Aber zuerst einmal, morgen jährt sich zum 20. Mal, dass die Türme in New York angegriffen worden sind und damit begann der Fall Babylons. Für mich ist Amerika Babylon, nichts anderes wie Babylon. Jede Supermacht in Babel hat früher mal die Superreiche angefangen und es ging dann immer westwärts, die Macht geht immer westwärts, dann ging es über Syrien, über Griechenland, über Rom, über Deutsches Reich und so weiter, über England und dann nach Amerika und jetzt kommt es wieder vom Osten, vom Aufgang der Sonne, kommt die Macht wieder zurück über China und ja, die ganze Welt erlebt einmal die Supermächte und genau das Volk Gottes wird ja so wie eine Zwickmühle genommen unter die Supermächte, auch der Staat Israel. 9-11, USA wurde da vor 20 Jahren gedemütigt, die Türme fallen. Auf meiner Homepage-Seite habe ich eine Prophetie gesetzt von Demo Shakarian von 1998, die er mir gegeben hat bei einem Geschäftsleute-Treffen in Singapur und die habe ich dann übersetzt und dann weitergegeben. Der hat geweissagt, dass die Türme in Amerika, diese Tower da angegriffen werden, dass sie fallen, einstürzen und das war 1998. Also es passiert nichts unter der Sonne, was Gott nicht vorher gesagt hätte. Und jetzt, was jetzt nach 20 Jahren, wie Amerika gedemütigt wurde, plötzlich sind die Taliban in Afghanistan, die müssen abziehen mit Schand und Schmach und Schande und so weiter. Und noch bevor die wegfliegen, werden noch 13 amerikanische Soldaten getötet und so weiter. Dieser Anschlag hier, die Mächte fallen. Und jetzt beginnt der Abstieg Amerikas. Du kannst glauben von mir, was du willst. Amerika ist beim Abstiegen und jetzt kommt China wieder ganz groß und dann wahrscheinlich Indien und Pakistan, diese Asienvölker und Pakistan und Indien und China, das sind mächtige Völker, große Völker, alles Atommächte auch gleichzeitig. So, ich lese zuerst einmal Offenbarung Kapitel 18, Vers 2. Gott baut sein Reich und da heißt es, und danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel und er hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Typisch auf Amerika, also die Supermächte, zuerst einmal ganz groß und ganz mächtig und was auch immer. Und er rief, dieser mächtige Engel, sie ist gefallen, Babylon die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Das ist der Fall Babylons, was der Jesaja damals gesehen hat. Damals war Babylon die Supermacht, Nebukadnezar wird kommen, das hat er auch geweissagt. Leute, macht euch bereit, Gott warnt zuerst und Gott spricht ja dem Volk Warnungen zu und die Leute sollen sich bereit machen. Aber gleichzeitig, wenn Gerichte angesagt werden, da wird auch die Gnade verkündet, Gott allen Trostes tröstet sein Volk und ja, wir sind nicht für immer verloren. Da gibt es die Nationalhymne der Polen ist, Polen ist noch nicht verloren. Auch die Welt ist noch nicht verloren. Wir sind noch nicht verloren. Gott macht uns immer Hoffnung. Gott hat Israel und Juda gewarnt, bevor es durch den König von Babel sie zu Fall gebracht worden sind. Und dann übermittelt der Prophet die Hoffnung. Am Ende, es geht alles gut aus. Die Hoffnung, die Wiederherstellung, der Friede und so weiter. Das ist das zentrale Thema des zweiten Teils vom Jesaja. Es ist ein Buch des Trostes an Jerusalem und an Juda ganz besonders. Aber Offenbarung 18, Vers 2, was ich vorhin gelesen habe, das gilt für die Gemeinde Jesu, gefallenes Babylon. Und so viel Schmutz und so viel Dreck, denk an Hollywood, denk an das Ganze, was von Amerika alles rübergekommen ist. Es ist viel Gutes rübergekommen und so weiter, aber gleichzeitig auch so viel Schlechtes, so viel Verdorbenes, so viel Krankhaftes. Die Menschen sind durch den Wohlstand kaputt gemacht worden. Der Wohlstand macht die Leute kaputt. Ob es damals zur Zeit Judas war oder hier jetzt heutzutage, der Wohlstand macht die Völker kaputt. Deshalb, wenn es ihnen gut geht, wenn es den Menschen zu wohl wird, dann erhebt sich der Mensch, wird er stolz und eingebildet. Das haben wir alles gemacht. Ist das nicht die große Babel, die ich geschaffen habe? So hat der Nebukadnezar die Worte gesprochen. Und hier, wenn ich im Pergamon-Museum bin und das Istra-Tor an mir anschaue und da ist alles in der Keilschrift geschrieben, ich, Nebukadnezar, der Große, habe Babel aufgebaut. Ja, mit einem Pastor war ich mal dort, dann sagte er, lass es streichen, Mann, und da hörst du den Nebukadnezar sprechen und Daniel weissagen und so weiter. Ja, das ist genau die Zeit gewesen, wo diese Propheten gewirkt haben. Ich habe Babel gebaut, wir haben gemacht, Amerika soll wieder groß werden, und gerade als sie so groß sein wollte, kam dieser Fall in Afghanistan, der ganze Westen ist mit Schmach und Schande abgezogen, die haben nicht mal ihre Leute rausbringen können, und Gott sagt hier an die Gemeinde, ich will euch alle wiederherstellen, ich bringe alles zurück zum Ursprung aller Dinge und ich stelle alles wieder her. Das ist die Botschaft der Bibel, nicht nur Gericht, nicht nur Katastrophen und nicht nur Krisen und nicht nur Zornschalen, sondern auch Gnade. Das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab, das Volk wird wieder eins sein, Israel Nord und Israel Süd, also Juda, die werden eins sein. Er bringt Israel aus Ägypten raus in das gelobte Land und er bringt die Gefangenen aus Babel, wenn die Zeit rum ist, wieder zurück in ihr Land, und ein Teil, ein Rest wird selig werden. Er bringt die Erlösten, die gefallenen Menschen zu Gott, das ist Jesus Christus. Er kam zu suchen, was verloren ist, und selig zu machen. Gott steht mit offenen Armen da und wartet, bis die Menschen zurückkommen. Wenn Krisen da sind, wenn Gefahren da sind und so weiter, dann kommen die Menschen. Ich denke nur an den verlorenen Sohn. Diese Geschichte ist mir so groß. Gott ließ die Menschen laufen. Der Vater ließ den verlorenen Sohn in die Fremde gehen und sagte, mach das, genieß mal dein Leben, gestalte dein Leben. Du wirst merken, wo du landest, wo du hinkommst, die Leute haben kein Interesse an dir. Und ich sage dir auch ehrlich, an dir und an mir, an uns hat niemand ein Interesse, auch nicht die Ärzte. Niemand hat an uns Interesse. Ich muss selber an mein Leben Interesse haben. Ich muss selbst mein Leben in der Hand nehmen und selbst das Leben gestalten. Ob es jetzt gesundheitlich geht, um Gesundheit geht oder Finanzen geht oder mein Geist geht oder meine Ewigkeit geht, egal um was es geht. Ich muss mein Leben selbst in die Hand nehmen und mein Leben selbst gestalten. Gott wartet auf uns. Und er wusste, mein Junge kommt zurück. Und Gott ist dieser große Wiederhersteller. In Joel Kapitel 2, Vers 25 lese ich, und da heißt es, und ich will euch die Jahre erstatten, die euch die Heuschrecken, die Larven, das Geschmeiß und die Raupen gefressen haben, mein großes Heer und so weiter, was dich zerstört hat. Ich ließ Gerichte zu, aber ich werde auch wiederherstellen, was die Heuschrecken gefressen haben. Der Teufel hat in unserem Leben so viel Schaden angerichtet und so zerstört und so ruiniert, aber Gott wird alles wiederherstellen. Du wirst, wenn du in der Ewigkeit bei Gott einmal bist, du wirst alles wieder haben. Ich will alles wiederbringen. Du wirst erstaunt sein, dass alles, was dir zusteht, was dir zugestanden hätte, das wird Gott dir auch zurückbringen, was der Teufel dich beraubt hat. Wo du umsonst gearbeitet hast, wo du umsonst gelebt hast, wo du umsonst gedient hast. So wie die Kinder Israel in Ägypten damals. Ihr habt umsonst gewirkt und die Ägypter sollen euch Schmuck geben, sollen euch schöne Kleider geben, damit ihr nicht umsonst aussieht. Der Teufel bringt unser Leben durcheinander. Er hat die Menschen damals verführt und verführt die Völker bis heute. Dieses große Armageddon, gefallenes Babel. Jetzt durch Corona ist das auch ein Zeichen, dass alle diese Dinge fallen. Plötzlich liefen die Geschäfte nicht, die Touristik lief nicht mehr so, geht es bis heute noch mal nicht mal richtig, die Touristik. Die Wirtschaft floriert nicht mehr so, wie es einmal vor Corona war. Und die Zeit wird nicht mehr so sein, wie sie vor Corona gewesen ist. Der Teufel ist es, der Durcheinanderbringer. Gott macht den Schaden wieder gut. Schau den Hiob an. Wenn ich so seine Geschichte lese vom Hiob, ja, da wurde hart geplagt und geprüft und dergleichen. Und dann bekam er alles zurück, und zwar doppelt. Er bekam doppelt zurück. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du Gott treu bist und wenn du Gott dienst, du wirst alles doppelt zurückbekommen, das Irdische und das Himmlische noch dazu. Satan hat die Menschen zu falschen Handlungen verführt, hat ihnen irgendwas unterjubelt, dass sie eine falsche Wahl getroffen haben. Sie waren Gott ungehorsam. Sie gingen in die Fremde, in die Irre. Jeder ging seinen Weg, nur nebenbei. Und sie haben auf die Stimme Gottes nicht gehört. Sie taten, was andere sagen. Deshalb hör auf zu tun, was andere dir sagen, was die anderen vorschreiben. Die Vorschrift, das ist eine Verordnung. Ja. Und das Leben wurde vermasselt von den anderen Leuten. Leid und Kummer kam in diese Welt. Weißt du, Kriege, wenn ich da höre, dass Kriege was Gutes sein sollen, Kriege sollen die Leute befreien. Nein, Kriege bringen so viel Schaden, töten so viele Leute. Die erste Atombombe sollte eine Bombe des Friedens sein und wurde abgeworfen. Und in ein paar Sekunden und ein paar Minuten starben so viele Menschen. Menschlich kann man sich selbst mehr Schaden antun, wenn man auf die Menschen hört. Der Karren ist dann verfahren, dann läuft nichts mehr. Hör nicht auf Menschen. Lass dich nicht verführen. Wähle nicht das Falsche. Wir stehen auch hier jetzt in Deutschland kurz vor der Wahl. Und dann hört mal, ja, wir können helfen. Wir haben die Lösung. Wir haben die Patentlösung. Die Menschen haben keine Patentlösung. Die Supermächte haben keine Patentlösung. Schau hier, was haben sie in Afghanistan gemacht? Die haben nur Schaden angerichtet. So viele tausend Leute sind gestorben und Taliban haben sie nicht bekämpft. Die Taliban leben weiter und freuen sich bester Gesundheit. Und die diktieren jetzt, wie es weitergeht, was die erlauben und nicht erlauben. Nicht die Supermächte, die einmal dort unten waren, die der Westen. In aller Liebe, vergiss, Macht geht westwärts und geht westwärts unten. Da kommt diese der Pazifik und dann beginnt es von vorne. Wenn wir uns nicht vorbereiten, dann kommt es von vorne anders und es beginnt vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, soll der Name des Herrn gelobt werden, so steht es in der Bibel. Weißt du, die Leute bilden sich so viel ein. Die Schweizer haben sich eingebildet, unsere Schweizer Uhr, das ist die Uhr. Und was ist passiert? Die Japaner haben dann diese Uhren reingebracht, diese Digitaluhren, diese kleinen Uhren und so weiter. Und jetzt die Schweizer stehen dann noch auf ihre Uhren. Und die Japaner haben sie überholt, weil es auch technisch. Wir sollen aufhören, uns was einzubilden. In dem Moment, wo wir uns einbilden, geht es bergab mit uns. Bleib demütig und Gott schenkt den Demütigen Gnade. So, auch hier, man kann menschlich sich selbst nicht retten. Auch wir haben eine Menge Fehler gemacht. Und sie sind wahrscheinlich auch gar nicht mehr gut zu machen, was wir angestellt haben. Selbst Heilige machen Fehler. Und wir sollen zu unseren Fehlern stehen und nicht schämen, dass wir Fehler gemacht haben. Aus den Fehlern sollen wir lernen. Und das ist so wichtig, dass wir aus unseren Fehlern lernen. Schau doch an deine Familie, an deine Freunde, an dein Zuhause, an deine Arbeitsplätze und so weiter. Zu viele falsche Entscheidungen wurden da getroffen. Und unsere Entscheidungen bestimmen das Leben. Nicht der liebe Gott, sondern unsere falschen Entscheidungen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das war eine Entscheidung, die Josua getroffen hat für sein persönliches Leben. Und wenn wir uns falsche Entscheidungen treffen, dann sind wir plötzlich in der Sackgasse. Ja, und dann leiden wir darunter. Wir sollen uns reiflich überlegen, ob über unser Leben, was mit unserem Leben passiert. Ich habe mein Leben in meiner Hand und nicht nirgendwo anders. Und deshalb, an deinem Glück ist niemand anders interessiert als du selbst. Keine Supermacht, kein Babylon, kein Assyrien, kein Ägypten, kein Rom, kein Griechenland. Das Chaos ist da. Nur Gott kann es wieder aufräumen, dieses Chaos, und Ordnung bringen in unserem Leben. Er weiß, wie man wiederherstellt die Dinge. Gott kann den Schaden reparieren. Wir sollen einfach, wenn wir was anstellen, zum Meister gehen. Der Meister kennt sich aus. Och, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Jesus bringt das Durcheinander in Ordnung, auch bei den Menschen. Diese blutflüssige Frau hat so viel Geld für die Ärzte ausgegeben und die Ärzte konnten ihm nicht helfen. Und dann sagt sie sich, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich würde gesund werden. Die Menschen sollen gleich zu Gott gehen. Wir haben einen König in der Bibel, der König Manasse, der wusste von seinem Vater Hiskia, dass er ein guter Mann war, dass er gottgläubig war, dass Gott sein Leben verlängert hat. Und als er krank war, er suchte die Ärzte und suchte nicht Gott. Und da ist er krank geblieben. Wenn wir zuerst die Ärzte suchen und dann schließlich vielleicht noch, ja, vielleicht der liebe Gott auch, dass er auch gefragt wird, dass man sich auch um ihn mal kümmert. Weißt, und dann sagt Gott, du bist als Erstes zu den Ärzten gegangen, dann sollen dir die Ärzte auch helfen. Wir sollen, wenn wir krank sind, das Erste Gott fragen, Gott um Hilfe bitten. Und dann, wenn er nicht hilft, dann sollten wir zu den Ärzten gehen. Und nicht zuerst zu den Ärzten und dann zum Apotheker oder zum Arzt, wo auch immer. Ja, Gott stellt uns wieder her und gibt uns zurück, was zerstört wurde. So ist auch Gott mit seinem Volk Israel damals gewesen. Wir sollten ab Jesaja 40 bis 66 lesen. Und diese Geschichte will ich nur streifen. Ich kann das nicht in Einzelheiten genau betrachten, aber ich will nur streifen. Ja, wir sollen die Geschichte kennen. Wenn wir die Geschichte kennen, können wir uns einstellen. Wer seine Geschichte nicht kennt, wer die Weltgeschichte nicht kennt, wer sich dafür nicht interessiert, dem kann man gar nicht helfen. Wir sollen aus der Geschichte lernen. Und die Geschichte ist dazu da, die ganze biblische Geschichte ist dazu, dass wir lernen, was der falsch gemacht hat, was der falsch gemacht hat, was der falsch gemacht hat, was der falsch gemacht hat und was die und jene falsch gemacht haben. Wir sollten aus den Fehlern anderer machen, denn du kannst nicht genug Fehler in deinem Leben machen, dass du so viel lernen kannst. Und wir sollten nur aus den Fehlern lernen, dass wir nicht die Fehler wiederholen, dass wir nicht zu den Ärzten rennen als Erstes, sondern zuerst zu Gott. Und dann, wenn er sagt, ja, dann solltest du den Weg gehen, dann okay, aber nicht anders. Aber die meisten Leute, die machen genauso umgekehrt. Und die Geschichte dann, da siehst du, was hier dann passiert. Dann kommt diese babylonische Gefangenschaft. Weißt du, wir sollen gar nicht so offen sein für die Welt. Wir sollen viel mehr für Gott offen sein und reserviert sein für die Welt. Wir sollen keine Seelenstriptease machen vor der Welt. In aller Liebe. Ich denke nur daran, der Hiskia wurde von Gott angerührt, von Gott geheilt und hat noch 15 Jahre dazu bekommen für sein Leben. Und was macht er? Er zeigt den Babylonern alles, was Gott gemacht hat, alles, was er hat und alles, was und so weiter. Seine ganzen Kinder führte davor. Und wir sollen aufhören anzugeben. Wir sollen demütig sein und nicht stolz. Und guck mal, das hat der liebe Gott mir gemacht. Und ich denke oft, wenn wir Zeugnis geben, wir sollen vorsichtig sein beim Zeugnis geben. Nicht den Mund zu weit aufmachen. Wir sollen sagen, das hat der Herr getan. Danke, Herr Jesus. Wir sollen Gott preisen, loben, den Herrn ehren. Lobe den Herrn, meine Seele. Lesen wir im Psalm 103. Und alles, was er an mir getan hat, der meine Sünden vergeben hat, der mich heilt und dergleichen, der mich wiederherstellt. Danke Gott und niemand anders, erwähne nicht vor den Menschen, ich habe geglaubt, durch meinen Glauben ist es zustande gekommen, durch mein positives Denken. Wir sollen aufhören, der Welt nachzumachen und wir sollen aus der Vergangenheit lernen. Und das ist Prophetie, wir sollen diese Prophetie gebrauchen, was in der Vergangenheit Gott gesagt hat. Den Leuten hat es nicht geholfen und es wird mir auch nicht helfen. Wenn die nicht gelernt haben, weil Gott damals nicht dabei war bei den Leuten, die sich angegeben haben, die stolz waren und so weiter, wie Gott sie gestraft hat und das Leben bestraft, jeden Einzelnen. Gott sieht weiter. Er sieht auch, was aus dem Zusammenbruch noch rauskommen kann. Er erlaubt Zusammenbrüche in unserem Leben, weil er gnädig, gütig und barmherzig ist. Und hier spricht ein anderer, Jesaja ab Kapitel 40, er sieht die Dinge mit den Augen Gottes. Er sieht, wie der Heilige Geist zeigt. Weißt du, wir sollen die eine Seite kennen und wir sollen dann sehen, was Gott vermag, was er schafft, was er kann. Und er ermutigt das verschleppte Volk hier und sagt, Leute, ihr werdet in Gefangenschaft kommen. Ihr werdet 70 Jahre dort sein. Später werden wir noch Jeremia betrachten, irgendwann, wenn ich Gelegenheit habe. Und er sagt, die Gefangenschaft wird genau exakt 70 Jahre dauern. Und dann kommt dieser Kyros von den Meder und Perser, was heute Iran ist, und der bringt dann die Wende, dass die Kinder Israels zurück dürfen. Er unterstützt sogar den Bau des Tempels, dass alles wieder hergestellt wird und dass der Tempel da ist und die Herrlichkeit Gottes wieder in dem Tempel ist. Und die Rückkehr muss vorbereitet werden, und zwar jetzt auch durch den Propheten, durch das prophetische Wort. Wir müssen die Hoffnung haben, wenn es kaputt, wenn ich krank bin, wenn ich ins Krankenhaus muss, wenn ich Verluste habe, es wird wieder gut. Gott wird schaffen, dass wir die Wende erleben, dass wir diese Kurve, diesen Dreh bekommen. Gott hat alles unter Kontrolle, ihr Lieben. Er hat alles in seiner Hand. Er ist der große Schachmeister. Er macht, wie es er will, und er macht alles sehr berechnet, dass er mit einem Schachzug gleich am Ziel ist und er macht keinen Fehler von Gott. Wenn wir Gott betrachten in der Bibel, wir sehen, er macht keinen Fehler. Wir nennen manchmal das als Fehler, als Schicksal oder Zufall. Nein, Schicksal und Zufall ist nur, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. Schicksal. Ja, haben wir Glück gehabt. Aber wie unser Fehler ist, wir erleben Zusammenbruch und wir verstehen das nicht, wir begreifen das nicht. Warum muss es mir passieren? Warum geht's guten Menschen oft so schlecht? Ich weiß nicht, ob du schon darüber Gedanken gemacht hast. Warum geht's anständigen, ordentlichen Menschen, Menschen guten Willens oft so schlecht? Denk an Hiob. Der Teufel greift uns an. Der Teufel ist der Verkläger. Aber der Herr sagt ganz genau, taste seine Seele nicht an. Und uns soll so gehen, wie es unserer Seele geht. Erkenne dieses Geheimnis. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Viele Menschen haben keinen Durchblick. Sie sehen die Geschichte nicht. Sie sehen nicht Gottes Hand in der ganzen Geschichte. Gott, wie Gott alles koordiniert, wie Gott es alles fügt, wie Gott es alles leitet. Gott schreibt immer noch die Geschichte. Er steuert die Kriege. Er lenkt die Menschenherzen wie Wasserbäche. In der Offenbarung des Johannes lesen wir, ich war im Geist des Herrn. Ich war im Geist des Herrn. Er hat im Geist geschaut. Und was wir im Geist schauen, das wird Realität. Wenn du in Gefahr bist, wenn du in der Krise bist, wenn du in Schwierigkeiten bist, schau im Geist. Was sagt der Geist der Gemeinde? Was sagt er dir persönlich? Du bist die Gemeinde jetzt. Was sagt er dir? Was sagt der Heilige Geist dir in Vision? Und Gott sagt immer mindestens 20 Jahre voraus, was passiert. So wie Demos Schekarian damals über die Türme, über die Grute. Er spricht auch über Europa, dass Fluten in Europa werden kommen, wie sie noch nie gewesen sind. Und wir haben jetzt diese große Flut in Nordrhein-Westfalen gehabt. Das hat er alles geschaut. Ich habe diesen Demus Schakari noch kennengelernt als junger Bursche. Er war mal bei uns in Augsburg in der Gemeinde. Er kommt von Libanon. Er hat auf der Insel Patmos gefastet und gebetet. Und dort hat er diese Vision bekommen von den 5 Engeln, die hier die Zornschalen über die Erde ausgeschüttet haben oder ausgegossen haben und wie alles so war. Guck mal, geh auf meine Homepage-Seite, das ist ganz einfach, www.maturis.net. Verstehst du, da wirst du mich finden und dann geh auf Diverses und da wirst du diese Offenbarung bekommen, was der Mensch bekommen hat. Oder das Jahre vorher. Gott tut nicht gleich von heute auf morgen, das macht er nicht. Da vergehen bestimmt 20 Jahre. Wenn Gott auch das auch in deinem persönlichen Leben geweissagt hat, geht nicht sofort auf. So wie ein Samenkorn. Ein Samenkorn muss in die Erde fallen und dann nach 4 Wochen geht der Same auf und dann wächst es und dann ist noch nicht reif. Das braucht auch Zeit der Reife und auch, es muss alles exakt ausreifen. Ich war im Geist am Tag des Herrn. Wir sollen vielmehr im Geist wandeln. Entrückt sein, versetzt an himmlische Orte. Wir sollen sehen, wie sieht mein Leben am Ende aus. Wir sollen anfangen, vom Thron aus zu leben. Und das ist, was Jesaja Kapitel 40 erlebt, bis Kapitel 66. Ich lese Hesekiel Kapitel 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und lege in euch einen neuen Geist. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Herz von Fleisch geben. Und ich will meinen Geist in euch legen und euch in meinen Geboten, dass ihr euch in meinen Geboten wandelt und werdet meine Rechte halten und danach tun. Das ist Wiederherstellung. Gott will uns wiederherstellen, dass wir am Schluss vollkommen sind, als wenn wir noch nie verloren gewesen wären, als wenn wir noch nie eine Sünde begangen hätten, als wenn wir noch nie einen Fehler gemacht hätten, als der Teufel keinen Schaden an uns angerichtet hätte. Nicht einmal der Geruch des Feuers war an den Burschen zu riechen, als sie im Ofen geworfen wurden. Außer, dass ihre Ketten und die Fesseln zerstört waren oder verbrannt sind. Aber nicht einmal Geruch des Feuers. Und wenn wir einmal bei Gott sind, und das ist die Zeit, wovon der Jesaja ab Kapitel 40 spricht, wenn wir mal bei Gott sind. Manche Leute denken hier auf Erden. Also auf der Erde erwarte ich nichts Gutes. In aller Liebe. Die Erde ist verdorben. Der Teufel ist auf die Erde geworfen. Er ist hier der Herr dieser Welt, des Universums. Also des himmlischen Bereichs, wo die Mond, Sonne und die Sterne sind. Er wurde hier auf diese Planeten geworfen und er regiert. Aber Gott sagt, ich will euch etwas ganz Neues schenken, was ihr vorher gar nicht gehabt habt. Das macht Gott selbst, diese Wiederherstellung. Ich will euch ein neues Herz geben, ich will euch einen neuen Geist geben, ich will euch ein fleischendes Herz geben. Das macht Gott, diese Umwandlung, diese Veränderung, diesen Unterschied, das macht er. Wir denken, ich mache das alles. Ich muss mich anstrengen. Ja, du kannst dich nicht selbst erlösen. Er muss uns erlösen. Wenn du im Geist bist am Tag des Herrn, dann ist für dich schon Babel gefallen. Dann hat die Welt, dieses System, diese Gesellschaft dir nichts mehr zu sagen. Dann ist der Teufel für dich besiegt. Ja, dann ist unser Mund voll Lachens. Wenn wir im Geist wandeln, ihr Lieben, dann sind wir wie Träumende. Ja, wir sind Phantasten. Die Welt versteht uns nicht. Und wenn die Salbung über uns kommt, dann tun sich andere Türen, andere Möglichkeiten für uns auf. Die babylonische Gefangenschaft wurde vorausgesagt. Und so weiter. Nach dem Besuch aus Babylon, wenn wir dort gewesen sind, dann wird Gott sein Volk erlöst aus der Knechtschaft, so wie er aus der Knechtschaft Ägyptens erlöst hat. Die zweite Erlösung wird viel, viel herrlicher und größer sein, als die erste gewesen ist. Kapitel 39, Hiskia, Jesaja und so weiter. Da geht er zu Hiskia und so weiter und er spricht. Und dann wird man von deinen Söhnen, die von dir kommen werden und die du zeugen wirst und so weiter, einige nehmen sie als Kämmerer. Sie müssen sein dort im Palast des Königs von Babel. Das wird passieren. Und diese Söhne waren Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego. So hießen sie später in Babylonien. Und Hiskia sagte zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut, dass du geredet hast. Denn er dachte, es wird doch Friede sein und Sicherheit, solange ich lebe. Weißt du, solange du lebst, du lebst in Frieden und Sicherheit. Aber was nachher kommt, das wird die Herrlichkeit Gottes sein. Und ich lese in Jesaja 43 dann weiter. Und Gott gibt Hoffnung. So fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und ich will von Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen sammeln. Verstehst du, vom Osten, von China, von Japan, von den Hawaii-Inseln oder wo auch immer ist, von ganz von Osten, von Australien, Neuseeland und vom Westen hier sammeln und ich will zum Norden und sagen, gib her und zum Süden, halte nicht zurück, bring hier meine Söhne und von Ferne meine Töchter vom Ende der Erde, vom Nordpol bis zum Südpol und alle, die meinen Namen, nach meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe und zubereitet und gemacht habe, bringen sie alle her. Als wir nach Berlin kamen, wir haben ein Wort vom Herrn bekommen, ich will Freude schaffen oder Jubel schaffen in Ost und West. Und deshalb kam ich, und deshalb habe ich auch mein Zeichen so genommen, das Kreuz, aufsteigende Kreuz, Jubel schaffen in Ost und West, in Nord und Süd. Das habe ich vom Herrn genommen. Gott macht es. Wir machen das nicht. Aber der liebe Gott macht es. Und nicht nur heute und jetzt und hier, sondern für die Ewigkeit. Ich lebe für die Ewigkeit, ich arbeite für die Ewigkeit und ich gehe in die Ewigkeit. Und ich freue mich auf die Ewigkeit. Aber ich habe noch eine ganze Menge zu tun. Deshalb predige ich auch viermal in der Woche. Die Predigen könnt ihr im Internet hören. Jesaja Kapitel 43, Vers 14. So spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels, des Volkes Gottes. Um euretwillen habe ich euch nach Babel geschickt und habe alle Regeln eures Gefängnisses zerbrochen. Und zur Klage wird der Jubel der Ägypter, der Chaldeer. Kapitel 44, Vers 8 in Jesaja bis 45, Vers 5. Da beschreibt das Ende der Gefangenschaft und zu Jerusalem, du sollst wieder bewohnt sein und zu den Städten Judas, ihr sollt wieder aufgebaut werden und ihre Trümmer werden aufgerichtet sein. Weißt, Gott verheißt uns herrliche Dinge und wir sollen nicht nur das Negative sehen. Oh, dunkle Wolken kommen auf uns zu, der Sturm kommt auf uns zu. Nein, Gott will alles wieder aufrichten. Gott macht uns hier Hoffnung. Jesaja 43 von Vers 5 lese ich, ich bin bei dir. Oder ja, hier diese Verse, ich bin bei dir, ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht versäumen. Wir sollen das als bare Münze nehmen. Diese Wiederherstellung ist Vergebung und Friede. Das fängt hier unten an, dass ich Sündenvergebung habe, dass ich allen Leute vergebe, dass ich Frieden habe mit mir selbst, mit Gott und mit anderen Leuten. Es sind mutmachende Worte hier im zweiten Teil Jesajas, ab Kapitel 40, Vers 1. Da heißt es, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, nicht nur wird, sondern die Schuld ist vergeben. Bereits auf Golgatha geschehen, die Schuld ist vergeben, der Schuldbrief ist zerrissen. Niemand darf und kann mich anklagen. Weißt du, der Teufel ist viel zu spät, wenn er jetzt zu dir noch kommt und dich anklagt. Es ist schon alles passiert, es ist alles schon gewesen, es ist alles vollbracht, es ist schon alles bezahlt. Und wir zahlen unsere Rechnungen nur einmal. Also ich bin nicht so dumm, dass ich zweimal meine Rechnung zahle. Ich zahle nur einmal. Und die wurde bezahlt auf dem Hügel von Golgatha. Unsere Schuld wurde bezahlt. Und hier, und die Sünde wurde vergeben. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von dem Herrn und so weiter für alle ihre Sünden. Das Babylonische Reich ging 539 vor Christus unter. Die Perser und die Meder kamen. Und die kamen genauso raffiniert wie die Talibans nach Kabul kamen, die haben das Wasser von Babel abgestreht, diese ganz abgeleitet, und das haben sie gar nicht gemerkt. Und da sind sie über die Kanäle, die Schächte in die Stadt gestiegen, diese Meder und Perser, und plötzlich waren sie drin. Und der Belsatzer, der feiert, und die Schrift ist an der Wand, Mene, Mede, Tekel, Ophrasin, gewogen, gewogen, und so leicht erfunden, Amerika ist so leicht erfunden, wenn ich so die Christen dann angeguckt habe, die haben nur mit Geld geklappert, nur Wohlstand, nur was weiß ich. Wenn ich so David Wilkerson höre, David Wilkerson war auch so ein Prophet Gottes, der hat geweissagt, wenn du seine Bücher liest, die Vision, und er weissagt, was in Amerika alles sein wird. Gott hat ihn heimgeholt rechtzeitig und hat gesagt, Babylon ist jetzt das neue Babylon, ist Amerika, und Amerika ist zu einer Sündenbabel geworden. Alle Sünden, was wir hier haben, kommt von Amerika. Was dort passiert, ein, zwei Jahre später kommt das alles über den großen Teich zu uns rüber. Schaut euch die Geschichte an. Tröstet mein Volk. Ein kleiner Teil wird zurückkehren, der Juden nach Jerusalem. Nicht alle werden zurückkommen, manche nach 70 Jahren haben sie dort akklimatisiert, sind ein Teil Babels geworden. Die wollten gar nicht zurück. Die hatten ja alles in dieser zivilisierten Welt, in der Wohlstandswelt. Nach 70 Jahren, leben mal 70 Jahre in Deutschland oder in Amerika, da willst du nicht mehr zurück nach Syrien oder Afghanistan oder nach Irak oder so in diese Länder als Asylant. Da willst du nicht mehr zurück. Du hast dich hier schon akklimatisiert. Ja, sie wollten nicht mehr zurück. Aber ein Teil wird zurückkommen, denn es muss der Messias kommen. Und wir wissen ja aus der Geschichte, aus der Überlieferung, Josef war ein Davidite, er war ein Nachkomme des Könige Davids. Er wäre eigentlich, wenn damals Israel noch eine israelitische Monarchie gewesen wäre, er wäre auf dem Thron, er wäre ein Regent gewesen, aber er hat Angst gehabt, er blieb lieber in Nazareth, weit weg von Herodes und hat sich dort niedergelassen, aber er musste wohl oder übel, er musste zurück nach Bethlehem, an dem Ort, wo David gewohnt hat, und sie eintragen, weil er vom Hause Davids war. Und da passierte, sie werden zurückkommen, damit der Messias kommen kann. Und der Messias ist gekommen, ich denke nur an diese Prophetie. Und Jesaja Kapitel 40, Vers 3, da lese ich weiter. Es bezieht sich auf Johannes den Täufer natürlich. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht in der Steppe eine ebene Bahn für unseren Gott. Das war Johannes der Täufer, eine Stimme in der Wüste. Er wurde gefragt, was bist du? Bist du ein Prophet? Bist du der Messias? Er sagt, nein, 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 ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und hier erfüllt sich das Wort des Jesaja auf den Johannes den Täufer. Und Jesus wird getauft, und da kommt die Stimme vom Himmel. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Die Bibel deckt sich. Dieser Messias, dieser Gesalbte ist Jesus Christus. Ich lese auch später. Und ich weiß, dass der zweite Teil von Jesaja von Gott ist und dass Jesaja der Schreiber war, dass Jesaja selbst die Vision gesehen hat. Jesaja Kapitel 53. Da liest der Kämmerer von Äthiopien Apostelgeschichte 8, Vers 26 und folgende Verse, die Rolle des Jesaja, gerade Jesaja 53. Und dann hört er Philippus, was liest er da? Und dann fragt er, verstehst du auch, was du liest hier? Er sagt, wie soll ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und dann setzt sich auf den Wagen und erklärt, wer Jesus ist und dergleichen. Durch Jesus kam die Zeit der Erquickung und dann kommen sie an einer Wasserpfütze vorbei. Und das war in der Wüste auf der Straße nach Gaza. Da war so ein Wadi, wo ein bisschen Wasser war. Was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Und er wurde getauft und er zog fröhlich seine Straße weiter. Menschen, die Gott erleben, die Jesus begegnen, den Jesus aus der Jesaja 53, die ziehen ihre Straße weiter. Für die Juden ist das Beste. Weißt du, die Juden wollen das gar nicht lesen. Die wollen das gar nicht wahrhaben. Aber das ist das Wort Gottes. Jesaja 53, inspiriert vom Heiligen Geist. Für wahr, er trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Wenn du einen Juden bekehren willst, liest ihm Jesaja 53 vor. Entweder nimmt es an oder muss es bleiben lassen, ignoriert. Kann er sagen, das ist nichts für mich. Durch Jesus kommt eine Zeit der Erquickung. Das ist eines der zentralen Teile im zweiten Teil von Jesaja. Es spricht von der zukünftigen Zeit der Erquickung. Und so prophezeit Jesaja in Kapitel 41, Vers 18 weiter von der Verwüstung der Natur. Das wird alles rückgängig gemacht. Es wird wieder alles gut werden. Und Jesaja sagt weiter, ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen und so weiter. Ich will wieder die Quellen aufgehen lassen auf den Feldern und so weiter. Da soll wieder alles grün und wachsen. Die Wasserquellen, ja, die sollen das dürre Land bewässern. Ich sag euch, die Wüste Sinai, die Sahara und was weiß ich, all diese Wüsten werden wieder grün werden, wenn der Herr sein Volk, seine Gemeinde, das Volk, das hier auf Erden noch übrig bleibt, wenn der Herr gekommen ist und die Gemeinde Jesu entrückt worden ist, das wird der Garten Eden wieder sein, wie das Paradies. Denn der Anfang, das ist die Prophetie, der Anfang muss zum Ende wieder zurückkommen. Wenn du prophetische Sachen liest in der Bibel irgendwo, dann musst du sehen, wie kommt das, der Anfang zum Ende wieder zurück. Der Kreis muss sich schließen, die Wüsten werden wieder grün. Wenn ich so Felszeichnungen sehe in der Wüste irgendwo, hoch in der Wüste, wo überhaupt gar nichts ist, verstehst du, da sind Tiere, da weiden die Tiere, da ist voll Leben, da sind die Beduinen unterwegs. Abraham lebte in Beersheba, das ist eine Wüstengegend, aber er pflanzte dort eine Tamariske, da war Leben, der Glauben, der hat im Glauben eine Pflanze gepflanzt, der, was wir hier bei uns auf dem Friedhof pflanzen, das hat er gepflanzt dort, ja, weil er erwartete, dass das Reich Gottes hier auch auf Erden kommt, wenn der Herr sein Volk vollendet, wenn die Gemeinde heimgeführt wird, es wird Paradies wieder auf Erden sein und das Ende kommt zum Anfang zurück und am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das kommt wieder zurück, diese Wiederherstellung. Durch Jesus kommt eine Zeit der Erquickung. So prophezeit Jesaja Kapitel 41, dass wieder das dürre Land wieder grünen wird. Ich will in der Wüste wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume und ich will in der Steppe pflanzen miteinander Zypressen, Buschbaum und Kiefern. Wir sehen jetzt Klimakatastrophe. Hör doch mit dem Blödsinn der Leute, was sie machen mit Klimakatastrophe. In allen Zeiten, wenn du die Geschichte studierst, und die meisten Leute studieren nicht die Geschichte, die glauben, ja, was wir jetzt erleben im Auto und so weiter, mit der Abgase, CO2, das ist alles menschengemacht. Aber vor 10.000 Jahren, da gab es keine Menschen. Da gab es nur die Schöpfung, da gab es auch Warmzeiten und Kaltzeiten. Da gab es auch verschiedene Klimazeiten, wenn du die Geschichte studierst. Grönland war zeitlang Grünland und Island war Island. Und der Golfstrom hat sich verändert. Die Menschen machen Klima von wegen. Ich glaube nicht an diesen Blödsinn und ich unterstütze auch nicht. Und ich wähle auch nicht die Grünen, ganz bestimmt. Verstehst du? Weil Gott ist, wo Geschichte macht und nicht die Menschen mit Verbote und Gebote. Die sollen nur die Gebote Gottes tun, wandeln in den Wegen Gottes und dann wird alles gut werden. Auch die geistliche Dürre wird der Vergangenheit angehören. Nicht nur, dass die Wüste wieder blüht und Zedern, Akazien und Myrten und Ölbäume wachsen. Und Kapitel 44 Jesaja, da heißt es, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf meine Kinder ausgießen und meinen Segen auf meine Nachkommen oder deine Nachkommen. Gott will seinen Segen ausgießen. Und wenn Gott segnet, dann wird aus Wüstenland, Gartenland. Halleluja. Der richtige Trost ist, denn wenn Gott seinem Volk, das was Gott seinem Volk verheißen hat, es wird kommen, wenn Gottes Stunde gekommen ist, wenn das Reich Gottes kommt. Und weißt du, wir müssen immer eines sehen, Gott hat geschaffen den Himmel und die Erde. Und in der Bibel lesen wir, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden, wie es im Himmel bereits geschieht. Und das passiert in der Endzeit, dass Gottes Wille passiert auf dieser Welt. Und wir werden mit den Ohren schlackern, wenn wir bei Gott einmal sind, bei Jesus einmal sind, was Gott alles macht. Er wird wieder alles neu machen. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Gott verheißt Leben, Segen, Fülle, Wohlstand. Und da werden Menschen, die da hier geboren werden, 100 Jahre, das sind nur Jünglinge, verstehst du? Die werden wieder so ein Alter erreichen wie Methusalem, 1000 Jahre. Wenn der Trauer über den Verlust und so weiter vorbei ist und wenn, da wird Gott sein Reich aufbringen, da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod sein, keine Trauer, keine Angst, keine Panik, kein Leid. Ich will die Wüste wachsen lassen, ich will die Wüste wieder grünen lassen, sagt der Herr. Nicht wir machen das mit unseren Bewässerungsanlagen oder mit irgendwelche Klimaaktionen oder Demonstrationen. Das Klima nimmt keine Notiz von den ganzen jungen Leuten, die auf die Straße gehen und fürs Klima demonstrieren. In dieser Welt haben wir keine bleibende Stadt. Und deshalb ist so wichtig, der zweite Teil von Jesaja ist so wichtig. Wir suchen eine Stadt wie ein Abraham, der ein Gottbaumeister ist, wo er der Herr ist. Jesaja Kapitel 61, Vers 11, da lese ich, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm über alle oder vor allen Heidenvölkern. Gott lässt aufgehen, plötzlich ist Liebe wieder da. Plötzlich machen wir aus Schwerter Flugscharen, plötzlich lernt keiner mehr kriegen oder kämpfen. Jesaja 49, Vers 13, jauchze dir Himmel, freu dich, du Erde, lob die Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Gott erbarmt sich. Weißt du, wenn wir im Elend sind, im Ofen des Elends sind, Gott erbarmt sich, Gott kümmert sich um uns, wir können uns Gott überlassen, bleib ruhig, jammer nicht so viel, klag nicht so viel, reg dich nicht so viel auf, bleib ruhig. Jesaja Kapitel 40, Vers 18 und 25, die Größe Gottes, dort wird beschrieben und dann weiter in dem ganzen zweiten Teil, ist genauso, der Mensch ist gar nichts, aber Gott ist alles und er macht alles gut. Wenn wir uns an den Herrn halten, wir brauchen keinen großen Glauben, wir brauchen nur Glauben an einen großen Gott. Der kann's, der macht's und es wird so werden. Und das ist, was der Prophet Jesaja hier versucht, den Menschen weiterzugeben. Dieser zweite Teil von Jesaja offenbart uns die Einzigartigkeit Gottes als Gegensatz zu den vielen Götzen der heidnischen Nachbarvölker, wo sie nachgelaufen sind und wo sie geopfert haben. Der Gott Jesajas, er wird beschrieben als allwissend, allmächtig. Er ist der Herr der Geschichte. Er ist, was die Menschenherzen lenkt. Und der Prophet fragt hier, wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne? Und wer fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit dem Gewicht und die Hügel mit einer Waage. Wer macht das alles? Von wem kommt es? Gott ist der Schöpfer. Weißt du, wenn du weißt, Gott ist der Schöpfer, ich bin sein Geschöpf. Überleg einmal, Gott weiß, was du brauchst. Wenn du eine neue Hüfte brauchst, Gott hat genug von diesen Dingen. Du sollst Gott vertrauen. Verstehst du, wenn wir schon mit 3D-Drucker das alles fabrizieren können, was jetzt die Ärzte umsetzen, wir können Gott vertrauen. Gott ist viel weiter als mit 3D-Drucker. Er kann uns reparieren und er wird uns reparieren, wenn wir mal drüben sind. Wir sollten uns ja gar nicht so viel in der Reparaturwerkstatt der Menschen uns begeben. Ich werde nicht vergessen, wir hatten da jemand in unserer Gemeinde, weil ich mit dem Leben nach dem Tod mich vorbereitet habe und mich interessiert hat, das hat mich sehr interessiert. Und ich wollte genau wissen, wie verhält sich das, wenn die Menschen gestorben sind? Wie geht's weiter? Leben wir noch? Erleben wir uns selbst und so weiter? Und ich habe einen Bruder aus Amerika gehabt, einen Baptistenprediger, der war mehrere Tage tot, im Koma. Und dann habe ich gefragt, Bruder, wie war das? Was hast du erlebt? Denn ich wollte nicht an Kübler-Ross glauben und ihre Geschichten lesen und so weiter. Alle sehen nur das Licht und so weiter. Er hat auch das Licht gesehen. Er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen und das Licht kam auf ihn zu. Komm, komm, komm. Weißt du? Und dann sagt, wer ist das? In meiner Bibel heißt es, meine Kinder, meine Schafe kennen meine Stimme und sie werden einem Fremden nicht folgen. Und er hat gesagt, wer bist du? Identifizier dich. Gib deinen Namen, wer bist du? Und das Licht verschwand. Und dann kam ein anderes Licht. Und dann sagt Jesus, ich bin der Herr, dein Gott, dem du dienst, dem du vertraut hast. Verstehst du, bist jetzt in dieser Situation. Und dann war drüben im Jenseits, das Interessante war, als er drüben im Jenseits war, Amerikaner haben ja keine richtige Krankenversicherung und so weiter. Und dann kommt eine Schwester, die auch heimgegangen ist aus seiner Gemeinde. Und dann sagt, Pastor, guck, was, ich habe weiße Zähne. Und er zeigt sie ihre Zähne, der hat das volle Gebiss wieder. Und da kommt ein anderer, der im Vietnamkrieg ein Bein verloren hat, Bein amputiert war. Und er ist auch gestorben und war auch im Jenseits. Und er sagt, Pastor, schau her, ich kann Fußball spielen. Ihr habt beide Beine wieder. Wenn du in der Ewigkeit bist, hast du alle deine Glieder, deine Organe wieder. Denn wir werden einen verklärten Leib bekommen, wir werden einen verherrlichten Leib bekommen. Und das ist ab Jesaja 40 bis 66. Weißt du, manche versuchen das auf diese Erde runterzubringen. Nein, das ist, wenn du mal bei Jesus bist, im Paradies. Und wir werden alle im Paradies sein. Und wir werden das Paradies hier auch haben. Und wir werden, wenn wir bei Gott sind, das Paradies erleben, bevor wir in den Himmel kommen. Auch Jesus. Es wird eines Tages auch kein Jesus mehr geben. Bitte erschrick nicht, was ich dir sage. Es wird keinen Jesus in der Ewigkeit mehr geben. Denn in der Bibel heißt, wenn er alles vollendet hat, er wird alles dem Vater übergeben. Und ich und der Vater, wir sind dann eins. Verstehst? Da ist etwas ganz Neues geschieht. Dann ist nicht mehr Jesus. Weißt, Jesus nicht, ist zwar wichtig, aber wir sind mit Gott vereint. Wir sind eine große Familie. Wir sind zu viert. Vater, Sohn und Heiliger Geist und ich und du. Wir als Gemeinde, wir als Menschen. Aber bis wir soweit sind, wir sind vorübergehend im Paradies. Deshalb sagt Jesus zu einem Schächer, heute noch, nicht morgen und nicht erst in 1000 Jahren und nicht nur, wenn ich gekommen bin. Nein, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wir werden so sein, wie Jesus hier, wie Jesus nach der Auferstehung war. Er konnte durch verschlossene Türen gehen. Er konnte dies und vieles andere mehr. Und das ist die Zeit, wovon der Jesaja hier spricht, Kapitel 40 bis 66. So, er beschreibt Gottes Macht und Gottes Herrlichkeit und Gott ist der Schöpfer. Es gibt nichts Vergleichbares. Weißt du, an Gott werden wir gemessen, sind wir auch so gleich, ihm gleich geworden, haben wir uns mit Gott identifiziert und das sollten wir jetzt schon lernen. Die Menschen sind im Vergleich mit ihm, ja, sie sind nichts. Die Völker sind geachtet wie ein Tropfen im Eimer und wie ein Sandkorn in der Waage. Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Er ist Staub. Und das ist, wie Gott beschrieben wird. Wir sind klein, mein Herz ist rein, sollte niemand drin wohnen als Jesus allein. Und das passiert jetzt, heute und hier. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Und dann eines Tages, wir sind bei Gott, in Gott, Immanuel, Gott mit uns. Ein Aspekt der Macht Gottes ist, dass er voraussagt, was geschehen wird, auch in ferner, ferner Zukunft. Und er bewirkt, dass diese Dinge genauso eintreffen, wie er geweissagt hat. Guck mal, ich kann Fußball spielen, oder ich habe weiße Zähne, oder was weiß ich, was du alles haben wirst. dass du wirst keine Brille mehr brauchen, du wirst das nicht mehr brauchen, du wirst keinen Rollator mehr brauchen, verstehst du? Du wirst springen und hüpfen. In der Bibel heißt es, die Erlösten werden hüpfen wie die Mastkälber, die werden Purzelbäume schlagen. Es wird Freude sein im Himmel. Jesaja Kapitel 46, Vers 9 lese ich. Gedenk des Vorigen, ja, wie es von alters her war. Ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, und was danach kommen soll, und vor Zeiten, das noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, das geschieht, und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich auch. Alle Verheißungen der Bibel erfüllen sich, und zwar nicht unbedingt hier. Was ist sowas Verrücktes? Die meisten Leute, die denken, wenn ich mich bekehre, alles muss ich jetzt erfüllen hier. Nein, das ist für die zukünftige Welt. Wir bekehren uns für die zukünftige Welt. Wir haben die Verheißung der Zukunft. Weißt du, wir werden arm, wenn nur die Propheten das, was sie gepredigt haben, das haben sie selber nicht einmal erlebt, aber sie haben das im Glauben gepredigt. Es wird kommen, es wird geschehen, wenn wir einmal drüben sind, wenn wir mal bei Gott sind. Da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod, nichts von diesem sein, was hier auf dieser Welt ist und ausgebreitet ist. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Und es gibt keine Diskussion über Gott. Du brauchst gar nicht weiter diskutieren. Jesaja Kapitel 45, Vers 9. Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irdenen Scherben. Da spricht denn ein Ton zu dem Schöpfer, was machst du? Und sein Werk, was hast du? Du hast keine Hände. Wie dem, der zum Vater sagt, warum zeugst du mich, und zur Frau, warum hast du mich geboren, Mutter? Ja, Gott bleibt Gott. Wir sollen mit Gott nicht hadern. Warum geht's mir so und so und so? Ich habe aufgehört, mit Gott zu hadern, was es nichts bringt. Das Schicksal, das kommt so, wie es kommen muss, wie Gott bestimmt hat. Das Programm läuft nach seinem Plan. Sein Wille geschieht, ob ich glaube oder nicht glaube, ob ich anständig bin oder nicht anständig bin, ob ich Gott gehorche oder nicht gehorche. Es kommt so. Ich kann nichts machen. Ich kann es nicht verhindern. Meine Uhr läuft dann irgendwann ab. Weißt du, Gott bestimmt meine Zeit. Denn meine Zeit liegt in seinen Händen. Wie lange ich lebe, wie weit ich lebe, wie schön ich lebe. Verstehst du? Meine Zeit liegt in seinen Händen. Und wir sollen aufhören, manche Leute sagen, ja, ich kann das alles. Nein, Gott ist Gott und Gott ist der Schöpfer. Und Gott hat das Leben von Hiskia um 15 Jahre verlängert. Gott kann verlängern, das liegt in seiner Hand. Gott bleibt Gott. Und Jesaja, der betont die Treue Gottes. Gott ist zuverlässig, Gott ist verlässlich, auf den kann ich mich verlassen. Jesaja betont hier, was er versprochen hat, das hat er getan, das tut er. Er steht zu seinem Wort, er steht zu seinen Verheißungen, auch zu den Verheißungen, was noch nicht erfüllt ist, auch wenn es auch ferne Verheißungen sind. Weißt du, wir sehen oft die Täler nicht dazwischen, was dazwischen ist. Die Verheißungen sind die Berge in der Prophetie. Wir sehen die Bergspitzen, die leuchten manchmal golden. Wir sehen dieses neue Jerusalem. Ja, er wird sein Wort von der Wiederherstellung halten und erfüllen. Jesaja 41, du aber, Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abrahams, meines Geliebten, ich erwähle dich und verwerfe dich nicht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich und ich helfe dir auch, ich habe dich in der rechten Hand gezeichnet und ich kann niemand aus meiner Hand reißen, ich, nicht ich, Gott ist es, der ich sagt. Und wir sollen Gott uns überlassen. Herr, ich kann nicht tiefer fallen wie in deine Hände. Was hat schon passiert? Egal, mit Impfung oder ohne Impfung, mit Gesundheit oder ohne Gesundheit, mit Schuhen oder ohne Schuh, verstehst du? Das ist doch vollkommen egal. Ich diene Gott. Er sichert seinem Volk, so weiter, dass sie aus der Fremde zurückgebracht wird. Wir sind hier in dieser Welt in der Fremde, im Ausland. Wir sind wie Asylanten, Pilger, Wanderer von einer Welt in die andere. Ja, und sie werden wieder gedeihen. Ich will deine Kinder von Osten holen, von Sibirien, von Vladivostok. Ich will deine Kinder holen. Gott hat überall seine Kinder. Ich will deine Kinder, weißt du, seine Familie, ich will von überall holen. Und ich will dich wieder zurückbringen. Und auch vom Westen her, aus Amerika. Gott hat auch in diesem Babylon, in Amerika, in den USA, er hat dort seine Kinder, er hat in Brasilien seine Kinder. Er hat überall seine Kinder. Und wir können nicht bestimmen, du bist ein Kind Gottes und du bist ein Kind Gottes. Er weiß, wer sein Kind ist. Freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Das ist das Allerwichtigste. Ich werde deine Kinder zurückbringen. Vom Norden, vom Nordkap bis zum Südkap. Ja, ich werde deine Kinder zurückbringen. Weißt du, was in Südafrika Südkap ist, verstehst du? Das war, das nennen wir Kap der guten Hoffnung. Aber bevor Vasco da Gama, bevor Vasco da Gama das umsegelte, das war Kap der großen Stürme. Und dann hat er umbenannt, das ist nicht Kap der großen Stürme, sondern Kap der großen Hoffnung. Plötzlich war er im Indischen Ozean, die ganzen Stürme überlebt. So Kap der guten Hoffnung. Gott bringt sein Volk zurück von Ost und Nord und Süd und West. Halte dich nicht zurück. Gott bringt deine Söhne, deine Töchter, Hiskia, oder hier, was der Prophet weissagt. Wer an Gott glaubt, der denkt und lebt anders, der lebt in einer anderen Dimension, in einer anderen Größenordnung, in einem ganz anderen Format. Gott macht Mut seinem Volk. Die Stürme sind nur vorübergehend. Die Segnungen sind ewig und bleibend. Halleluja, Lob und Dank. Die Stürme sind vorübergehend. Du umsegelst wie Vasco da Gama diese Südkuppe Afrikas, diese großen Stürme. Und dann, oh, jetzt ist der stille Ozean. Dann bist du da in der Stille. Gott hat die Macht, die Menschheit aufzurichten. Die Menschheit hat die Menschheit nicht verworfen und dem Teufel überlassen. Gott überlässt deine Kinder, hör mir gut zu, nicht dem Teufel. Dein Haus soll gerettet werden. Um Davids Willen, um Matthäus Willen, um deinen Namen kannst einsetzen. Um meines Namens Willen wird mein Haus, meine Tochter, meine Söhne, meine Enkelkinder, wer auch immer ist, die werden gerettet werden. Um Davids Willen. Selbst wenn sie noch so schlecht sind. Jesaja 51, Vers 3. Entschuldigung. Ich muss einen Schluck Wasser nehmen. Ein Schluck Wasser, das ist sehr gut für die Gesundheit und auch für den Hals. Ja, hier Jesaja 51, Vers 3. Ja, der Herr tröstet Zion. Er tröstet alle Trümmer und er tröstet alle Trümmer und macht ihre Wüsten wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn und so weiter, dass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. Er macht es, dass wir uns freuen. Freudig, danke Gott für deine Familie, auch wenn sie vor die Hunde geht. In aller Liebe. Bruder Marudis, was sagst du? Ja, ich weiß, wovon ich spreche. Wenn du anfängst, für deine Familie zu danken, auch wenn sie bergab geht, wenn sie in den Abgrund gehen, egal, fang an, Gott zu danken. Er wird die Trümmer, was noch übrig bleibt, und es bleibt immer wieder mal was hängen bei den Leuten, er stellt wieder her. Dank und Lobgesang. Viele der Verheißungen Gottes erfüllen sich nicht zu unseren Lebzeiten, zumindest nicht zu meinen Lebzeiten, auch nicht zu Lebzeiten der Propheten. Ich denke, Prophet Jesaja, der hat nur 60 Jahre gewirkt, verstehst du, dann war er tot. Wurde zersägt. So steht es in der Bibel. So, solange wir hier auf Erden sind, sind wir nur vorübergehend, nur für eine kurze Zeit. Wir werden heimkommen und dann dieser mein Sohn, meine Tochter war tot und ist lebendig geworden. Und dann werden unsere Söhne und unsere Töchter wiederkommen. Du wirst überrascht sein. Was einst für Israel gab, verheißen war, nach der Rückkehr. Für Kairos, wenn die Zeit Gottes erfüllt ist, diese erfüllte Zeit, dann wird das Reich Gottes aufgehen, dann wird der Wille Gottes geschehen, wenn die Hütte Gottes wieder unter den Menschen ist. Hier findet die völlige Erlösung statt. Ich bin erlöst, gewiss, ich bin erlöst, aber ich habe noch nichts von meiner Erlösung. Ich muss essen, muss arbeiten, muss gehen, muss kaufen und verkaufen. Ja, das ist alles egal. Ich muss jetzt noch machen. Ich bin noch nicht erlöst, ich bin noch nicht im Schlaraffenland, bin noch nicht im Paradies. Ich bin noch nicht im Himmel, aber dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Lob und Dank, Halleluja. Wenn wir ganz unter der Schutzherrschaft Gottes sind, dann ist für uns die Babel uns gefallen. In dem Augenblick, wo wir uns ganz Gott überlassen und sagen, hier bin ich Herr, steht dir zur Verfügung. In dem Augenblick, wo der Geist Gottes uns leitet und nur die Gott des Geistes leitet, die sind Gottes Kinder, für die ist Babylon gefallen. Die zentrale Verheißung im Propheten Jesaja hier ist, in seiner Endprophetie, Babel fing mal an, dort fing die Geschichte an und dort hört auch die Geschichte auf, diese Welt hört auf mit Babel. Babel ist gefallen. Die Zeit, in der wir jetzt leben, ist nur eine Dämmerzeit, eine Zeit des Umbruchs. Etwas Neues bahnt sich an, auch jetzt durch Corona. Verlier nicht den Kopf, werd nicht nervös, bleib ruhig, setz dich hin. Bald wird auch unser Leben in der Ewigkeit weiterlaufen und weitergehen. Wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit und für immer und für ewig. Und dort voll aufgehen. Dieser Lazarus, er schläft nur. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Satan, die Freimaurer, die Dämonen, die gefallenen Geister und was weiß ich alles, die wollen die Globalisierung, die Menschheit unter ihre Kontrolle bringen. Sie wollen das Paradies hier auf Erden selber schaffen. Denk nur an die Sowjetunion, an die Kommunisten, Paradies auf Erden. Und die werden alle verschwinden, die wird es gar nicht mehr geben. Letztendlich, vernünftige Menschen wollen ja irgendetwas tun, um das und jenes zu überwinden. Nein, du sollst dich nur Gott überlassen. Vertraue dem Herrn, mach die Augen zu und lass dich fahren. Er ist der Chauffeur. Er hat die Zügel in der Hand. Er macht es und das ist gut so. Im Augenblick findet eine geistige Schlacht statt. Den Menschen wird ein Mahlzeichen des Tieres verpasst und aufgedrückt, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. In den USA behandeln die Ärzte keine Ungeimpfte mehr. In Deutschland bekommen wir bald kein Geld, wenn wir in der Quarantäne sind oder Lockdown haben. Das sagen sie heute jetzt ganz frei weg. Das kommt jetzt, was die jetzt in Baden-Württemberg ab Montag haben. Das, weißt du, das kommt buchstäblich das, was in Offenbarung Kapitel 13, Vers 17 geschrieben steht, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Weißt du? Die echten Grausamkeiten werden kommen nach der Wahl. Leute, macht euch auf, zieht euch warm an. Ab dem 26. September hier bei uns in Deutschland. Jetzt erleben wir nur das Vorspiel. Belsatzer lästerte die Heiligen, mit den heiligen Gefäßen, was der Vater Nebukadnezar aus Babel mitgenommen hatte. Ach, guck mal, dieser Gott konnte denen nicht helfen. Und das, die konnten auch nicht helfen. Verstehst du? Der hat die Götter gepriesen. Amerika ist in Afghanistan gefallen. Der gesamte Westen ist das moderne Babylon. Nach dem Anschlag auf 9/11 fing alles an. USA ist in Mark getroffen worden von innen her, nicht von außen, von innen her. Natürlich, da sucht man den Feind woanders, da in Afghanistan. Aber dort haben sie den Feind nicht gefunden, so richtig. Und jetzt im Terror in Frankreich, da machen sie jetzt Prozess groß. In Frankreich oder hier bei uns auf dem Breitscheidplatz, das passiert bei uns, diese Dinge passieren bei uns. Was kannst du dagegen machen, wenn plötzlich so ein Idiot da auf dem Weihnachtsmarkt mit einem Lastwagen reinkommt? Warte da noch ab, was da noch kommt. Der Teufel gibt den Menschen keine Ruhe. Aber Gott sagt, ich will euch Ruhe verschaffen, ich will euch Frieden geben. Satan ist losgelassen und verführt die Völker, dass sie alle den Terroristen nachjagen jetzt. Pack den Teufel, pack den Schwarzen, den Bösen, den Bösewicht. Verstehst du? Das ist alles zwecklos. Du kannst die Geister nicht mit Atombomben und Bomben und Granaten und Kanonen besiegen. Geister muss man mit geistlichen Mächten besiegen, mit dem Heiligen Geist. Das ist der geistliche Krieg. Sie haben keinen Glauben mehr. Weißt du, wenn kein Glauben mehr da ist, Amerika hat viel Religion und in Europa ist auch so viel religiös. Sie sind alle religiös, kirchlich oder was weiß ich wie. Aber die Völker sind dahin gegeben, weil sie keinen Gott haben, keine Substanz, kein inneres Leben, keinen Bezug zu Gott. Die meisten haben nicht kapiert, wo und wie das Reich Gottes ist. Sie denken, in der Kirche ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht in der Kirche, nicht in der Gemeinde. Das Reich Gottes ist inwendig in uns, ihr Lieben. Man wollte das Paradies schaffen, aber das schafft man nicht. Gott macht alles. Wenn Gott über das Haus nicht wacht, wacht und arbeitet, dann arbeiten alle Arbeiter umsonst, vergeblich. Der Materialismus bröckelt und zerfällt mehr und mehr. Babylon ist gefallen. Satan fiel, als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Da begann der Untergang des Judentums. Da hat das Judentum ausgedient. Da wurden die paar Jahrzehnte weiter, wurden die Juden zerstreut in alle Welt. Und aus dem Kapital des Tempels, was sie dort dem lieben Gott geopfert und gespendet und gegeben haben, das haben sie nachher das Kolosseum in Rom gebaut. Das ganze Geld des alten Tempels in Jerusalem ist jetzt in Rom im Kolosseum aufgebaut worden und etwa 30.000 junge Männer wurden da als Sklaven verwendet, um das Kolosseum aufzubauen. Ja, du siehst, wo das ganze Geld hingeht. Die Leute haben der Kirche geopfert, aber da ist nichts dabei rausgekommen. Der Teufel hat es kassiert. Babylon ist gefallen, Satan und Rom ist auch gefallen. Ja, als es am größten war, ging es unter. So hatte Nebukadnezar all diese Reiche gesehen. Er war das goldene Haupt und dann die Zehen. Das war das Römische Reich. Das ist Europa damals gewesen. Ost- und Westreich. Babylon ist gefallen. Du lebst in geschichtsträchtigen Zeiten. Denk drüber nach. Was Jesus am Kreuz erlebt, das erlebst du, das erlebe ich tagtäglich. Ich weiß nicht, ob du das kapierst, ob du das verstehst überhaupt. Wir werden gekreuzigt. Der Satan, ja, der wütet. Und wir müssen dem Satan die Stirn bieten. Das Mahlzeichen nicht annehmen, was auch immer ist. Dem Herrn dieser Welt nicht gehorchen, sondern unserem Herrn gehorchen. Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr, Maranatha, er kommt. Nur der, der das Siegel Gottes an seiner Stirn hat, der fest in Jesus Christus ist, der mit ihm verbunden ist, wie eine Rebe am Weinstock, wer ihm vertraut, der wird das alles überleben. Alle anderen kann es vergessen. Dem anderen wird es gehen mit dem König Zedekia in der Bibel, dem einen König da wurden die Augen ausgestochen. Zuerst hat er gesehen, wie seine Söhne vor seinen Augen abgeschlachtet wurden, und dann wurde der nach Babel verschleppt, und er durfte am Tisch des Königs essen, 40 Jahre dort und dergleichen. Das war seine Geschichte. Ja, uns geht's vielleicht materialistisch gut über Jahre, Jahrzehnte, und dann gehen wir als gebrochener Mann nach Hause oder gebrochene Frau. Verlass dich auf den Herrn, höre auf seine Warnungen, lebe in seinem Willen, lass dich nicht verstümmeln und gib deine Hoffnung nicht auf, was es immer ist. Wir sind von Gott her für das ewige Leben programmiert. Wie es soll am Tisch des Herrn sitzen, nicht am Tisch von Nebukadnezar, wie dieser eine König dort. Wie es sollen uns an Gott freuen und nicht an dem Gefräß des Königs. Diese vier Jungs da, die haben gesagt, König, wir wollen nicht von deiner Speise essen. Wir wollen lieber Wasser trinken und Gemüse essen. Und versuch mal 10 Tage, ob das eine Wirkung hat oder keine Wirkung hat. Versuch 10 Tage. Und du wirst sehen, Gott wird einen Unterschied machen. Und die Jungs waren intelligenter, geschickter, schöner sogar. Und so ist es so wichtig, dass wir uns nicht nach der Welt richten, sondern nach Gott richten. Nicht, was die Menschen sagen, dass wir eine andere Meinung haben. Dann werden wir die Feuerproben bestehen, da werden wir ja in der Löwengrube überleben, was es auch immer ist. Die Leute möchten uns zerfleischen. Bevor Babel fällt, müssen wir uns bewähren, im Feuerofen, in der Löwengrube, wo auch immer, am Königshof, in dieser Welt, am Arbeitsplatz. Wir müssen uns bewähren. Ohne Bewährung gibt es keinen Segen, keinen ewigen Segen. Bevor wir in den Himmel gehen, jauchzen und jubeln und so weiter, müssen wir allerlei Tiefen durchmachen und uns am Herrn erfreuen. Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde, wenn ich nur dich habe. Den Gläubigen wird es nicht anders gehen, als wie Jesus gegangen ist, wenn du mit Jesus eins wirst. Weißt du, die meisten möchten mit Jesus eins sein an Segnungen, aber sie wollen nicht eins sein an seinen Leiden, an den Prüfungen. Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Sonntagschristen, sie wollen nur ein seichtes Evangelium hören, Lob und Dank, preis den Herrn und was weiß ich da, und ein bisschen wackeln. Wir sind im Endkampf, ihr Lieben. Und da muss ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Und wer Gott nicht dient, der dient dem Teufel in aller Liebe. Gibt es nur entweder oder, gibt es nicht große Unterschiede. Ja, Menschen, die nach dem Willen Gottes leben und so weiter, die haben sich selbst aufgegeben. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Und du musst wenigstens, wenn schon Jesus 3-mal betet, musst du vielleicht 30-mal beten. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Immer wieder, dein Wille geschehe in meinem Leben. Er hat sich Gott geopfert, dieser Jesus. Und so viele Christen sind schlafende und ja sitzende Enten. Die wird man abschießen, in aller Liebe. Die werden abgeschossen alle, miteinander. Der Teufel jagt sie, da muss er gar nicht groß jagen. Die sitzen schon, sie schlafen und träumen vor sich hin. Menschen werden unter Druck gesetzt. Und das ist genau, was wir hier erleben. Du musst dich entscheiden oder widerstehen. Satan hat nur auf deine Seele abgesehen, nicht auf deinen Körper. Auf deine Seele hat er abgesehen. Und mein Ziel ist, einmal bei Jesus zu sein und nicht mit ausgestochenen Augen irgendwo am Königstisch in Babylon zu sitzen und die Suppe zu schlürfen. Das ist nicht mein Ziel. Ich habe meinen Dienst erfüllt, wenn ich nur einen einzigen Menschen zu Gott geführt habe, einen einzigen Menschen die Augen geöffnet habe. Schau, vertrau dem Herrn, es wird alles gut werden. Seine Seele zu retten, das ist das Wichtigste. Eine einzige Seele. Babylon wird fallen, da wackelt schon alles. Amerika wackelt, Die haben Haufen Arbeitslose, Haufen Leute, die, wo die Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Amerika zuerst, verstehst du? Der jetzige Präsident hat einen Trümmerhaufen übernommen, ein gespaltenes Volk, das Volk ist gespalten und ein gespaltenes Volk kannst du nicht regieren. Die glauben, die Freimaurer, dass es möglich ist, aber es ist nicht möglich. Am Mittwoch, jetzt am Mittwoch, wurde in Mexiko ein stockkatholischem Land, wurde die Abtreibung freigegeben. Und was passiert? Ein großes Erdbeben am gleichen Tag. Manchmal fragt man sich, warum passiert gleichzeitig das und das? Ich verstehe manchmal nicht, aber Gott zeigt es. Verstehst? Was in der sichtbaren Welt passiert, passiert auch in der unsichtbaren Welt. Und was in der unsichtbaren Welt passiert, passiert auch in der sichtbaren Welt. Das deckt sich. Ja, wer die Bibel richtig kennt und versteht, bevor Babel fällt, gibt es einen großen Abfall in der geistlichen Welt oder im Glaubensleben. So viele Christen, die wollen nur den Segen haben, nur die Schlagsahne absahnen und die Segnungen nur mitnehmen und dann alles andere lassen sie stehen. Du musst vom Bösen angegriffen werden. Hör mir gut zu, das ist Evangelium für mich. Bevor Babel fällt, wird Juda fallen, wird die Ungerechtigkeit überhand nehmen, die Liebe wird bei vielen erkalten, der Glaube wird abnehmen. Jesus sagt, meint ihr, wenn ich wiederkomme, dass ich Glauben finde? Noch ganz schnell. Jesaja 43, Vers 14, ein widersprüchlicher Text, für mich auf jeden Fall. Und so spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels. Um euretwillen habe ich euch nach Babel geschickt und habe die Riegel eures Gefängnisses zerbrochen. Und zur Klage wird der Jubel der Chaldeer und eure Klage wird zur Jubel der Chaldeer. Die freuen sich und sagen, das geht euch recht. Jetzt werden die Nicht-Geimpften sterben. Die kommen jetzt ins Krankenhaus, verstehst du? Du siehst jetzt, verstehst du, der Teufel triumphiert. Und sieht so aus, als wenn der Teufel triumphieren würde. Und Geschwister, es sieht manchmal in unserer Umgebung so aus, als wenn der Teufel triumphieren würde. Euer Klage wird der Jubel der Chaldeer sein. Und Jesaja hat 150 Jahre voraus die Erlösung angekündigt, was nach 70 Jahren Verbannung geschehen wird, als Babel unter Kyros gefallen ist. Lies Jesaja Kapitel 45. Der sieht schon im Geist die Dinge und du solltest im Geist die Dinge sehen, was Gott alles verheißen hat für dich und mich und uns alle. Einfach sehen. Und das hat er bereitet im Angesicht unserer Feinde. Steht im Psalm 23. Babylon fiel ohne einen Gewehrschuss, so wie jetzt die Taliban sie kamen. Ich habe in Kyros Kapitel 45, ich habe ihn, der Jesaja ist noch nicht gewusst, aber ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit und alle seine Wege will ich eben machen und er wird die Stadt Jerusalem wieder aufbauen und sogar das Geld geben, dass es aufgebaut wird. Weißt du, dieser Kyros, der Jerusalem später aufbaute, das war ein Junge von der Esther, ein Sohn von der Esther, Königin Esther. Ja, der hat plötzlich von seiner Mutter gelernt und von seiner Mutter so viel mitbekommen, die Esther, dass sie dem Jungen das weitergegeben hat. Und Gott benutzt schon in weiter Ferne manchmal so unterschwellig einen König wie diesen Kyros. Oder wir haben diese Perestroika und Glasnost und wir fragen, warum war Gorbatschow so dumm, dass er das alles gemacht hat und die Sowjetunion platzen ließ. Die Oma, die Babuschka, ist eine Baptistin gewesen. Und die hatte, weißt du, die Babuschkas, die Wiege schaukeln, das Baby aufpassen und die biblischen Geschichten erzählt. Diese Hand schaukelt auch die Welt. Ich denke nur an Helena, Mutter von Konstantin. Die war so eine eifrige Beterin, eine gläubige Frau. Und der Sohn war so ein blöder Heidenkönig, der römische Kaiser. Und sagt, Herr, bekehre seine Seele. Und plötzlich kriegt er da einen Traum. Unter diesem Zeichen siegst du das Kreuz von Golgatha, verstehst du, auf dem Wappen. Und dann hat er das Kreuz angenommen. Du siehst, Gott bewegt die Welt, Gott macht Geschichte durch die Esther. Weißt du, wir lesen manchmal so in der Bibel Geschichten, denken ja, schöne Geschichten, gute Nachtgeschichten für die Kinder. Kannst auch gleich Pippi Langstrumpf lesen. Ja, aber das sind keine Geschichten, das sind Wahrheiten und Offenbarungen Gottes. Und er sagt zu Kyros hier, Kapitel 44, mein Hirte, er soll allen meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. Und wir sehen, dass alles passiert so genau so, wie Gott es will, wie Gott es vorgehabt hat, was er geplant hat. Dein Wille geschieht. Aber nun wird über dich Unglück kommen und plötzlich wie weggezaubert, alles wie alles aufgelöst. Babylon, die am stärksten befestigte Stadt der Welt, öffnet dem Kyros kampflos die Tore. Von innen über die Schacht, über Das Wasser wird umgeleitet. Siehe, er ist mein Knecht und ich halte zu ihm. Gott hält zu dir, vergiss nicht, gib dich nicht auf. Gott will etwas Neues schaffen, neuen Himmel, neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt, wo Friede wohnt, wo Ordnung herrscht, wo alle die Natur wieder aufblüht. Und ich sage euch, wir werden etwas Schönes, Tolles erleben. Da ist dein Gärtchen, dein Schrebergärtchen noch gar nichts. Da wird alles grünen, blühen. Halleluja. Noch Jesaja 66, Vers 22. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, von mir Bestand haben wird, spricht der Herr, so soll auch euer Geschlecht und euer Name Bestand bleiben. Und diese Generation wird nicht vergehen, hat der Herr gesagt, bis sich das alles erfüllt. Das gilt nicht nur für die Juden, das gilt für dich, für mich und alle Gläubigen, die an Jesus glauben, die erfüllt sind vom Heiligen Geist, die dieses neue Herz haben, diesen neuen Geist haben. Danke, Herr, für die große Verheißung im Trostbuch des Alten Testaments beim Propheten Jesaja und für die großartige Verheißung für dein Volk und deine Kinder. Und gerade wir dürfen hier teilhaben und ja, segne meine Hörer und halte sie fest in deiner Hand und so unerschütterlich und dass sie deine Wunder erleben und sie mit deinen Wundern leben und dass sie sich nicht aufgeben, denn du gibst uns nicht auf, Vater. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.